Deutschlandfunk. Streitkultur.
Und dazu begrüßt sie Kolja Unger. Man isst, was man isst. Ernährung ist ein wichtiges soziales Distinguierungsmerkmal. Vegetarisch, vegan, low carb, paleo, gluten-free. Die Liste der Diäten ist lang, die uns eine gesündere, eine nachhaltigere Ernährung versprechen oder einfach eine bessere Figur. Gleichzeitig tragen bildbasierte Social-Media-Plattformen zur Normierung von Körperbildern bei und die Anzahl der diagnostizierten Essstörungen steigt. Wir wollen hier über Nutzen und Risiken von Diäten und Ernährungsumstellungen im Zeitalter der sozialen Medien diskutieren. Vorab aber ein Zusammenschnitt verschiedener Stimmen zu dem Thema.
Um es mal gleich am Anfang zu sagen, unser Ernährungssystem ist gescheitert.
Leute, vor ein paar Monaten wollte ich was ändern in meinem Leben.
Immer mehr Menschen sind, während wir über Hunger auf der Welt reden, durch Fehlernährung übergewichtig und krank.
Denn zu dem Zeitpunkt habe ich mir gedacht, ich bin aktuell in der dicksten und körperlich schlechtesten Verfassung meines Lebens.
Ich war zu dem Zeitpunkt nicht wirklich dick, aber ich habe mich einfach zu dick gefühlt. Als 11-Jährige, 12-Jährige und habe dann zum ersten Mal eine Diät gemacht und 10 Kilo abgenommen.
Also ich dachte viele, viele Jahre meines Lebens, dass ich schuld bin, dass mein Körper so aussieht, wie er aussieht und ich mich richtig doll anstrengen muss, damit dieser Körper endlich diesem Ideal nahe kommt.
Mein Aha-Erlebnis in letzter Zeit, Planetary Health Diet, und es ist ein Ernährungskonzept, das es ermöglicht, die individuelle Gesundheit über die Ernährung mit einem Wohlergehen unseres Planeten zu verknüpfen.
Stimmen zu Ernährungs- und Körperpolitik waren das unter anderem von der Bundestagsabgeordneten Renate Künast, dem Influencer Rezo und der Body-Positivity-Aktivistin Melodie Michelberger. Meine Gästinnen hier in der Streitkultur beschäftigen sich beide beruflich mit dem Thema Ernährung, allerdings aus unterschiedlichen Perspektiven. Tanja Busse ist Journalistin und schreibt für verschiedene Medien unter anderem über ökologische und gesundheitspolitische Themen. Frau Busse, ich grüße Sie.
Guten Tag.
Julia Tank ist Psychologin und hat sich in ihrer Forschung sowie in ihrer therapeutischen Praxis viel mit Körperbildern und Essstörungen auseinandergesetzt. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Müssen wir unsere Ernährung umstellen? So lautet die Frage, die wir in den nächsten knapp 25 Minuten diskutieren möchten. Zu Beginn kriegen Sie beide Zeit, in wenigen Worten jeweils Ihre Position kurz darzulegen. Sie können sich dabei natürlich auch gerne auf die eben gehörten Stimmen beziehen. Frau Busse, möchten Sie beginnen?
Ja, sehr gerne, weil die Frage muss ich ganz klar mit Ja und Ja und Ja beantworten. Wir müssen unsere Ernährung umstellen, weil unser Ernährungs- und Agrarsystem das Klima belastet, unfassbar viel unnötige Emissionen verursacht. Wir müssen die Ernährung umstellen, weil wir durch die jetzige Art der Landwirtschaft und der Ernährungsindustrie die Biodiversität, die biologische Vielfalt gefährden, das Artensterben verstärken. Und zwar nicht, weil die Landwirte das wollen, sondern weil das ein System ist, was das sozusagen immanent in sich bringt. Vom Regenwald in Brasilien bis zu unseren Feldern, wo die Vögel sterben. Wir müssen unser Ernährungssystem ändern, weil wir unfassbare Mengen an Plastik dabei produzieren. Und das kommt alles als Mikroplastik zurück in unsere Körper. Und kein Umweltmediziner kann sagen, wie sich das auf uns auswirken wird. Und wir müssen unsere Ernährung umstellen, weil unser Ernährungssystem uns systematisch krank macht, weil die Werbung uns zuballert mit Aufforderungen, zu fett, zu süß, zu salzig, zu verarbeitet zu essen. Und wir davon krank werden und Lebenszeit verlieren.
Frau Tank, jetzt sind Sie dran. Sollten wir auch Ihrer Meinung nach unsere Ernährung umstellen?
Also meiner Meinung nach und auch aus meiner Erfahrung würde ich das auch mit Ja beantworten, aber in der Richtung, als dass wir anfangen sollten, uns mehr auf unsere intuitive Ernährung zu konzentrieren. Wir werden aktuell in unserer Gesellschaft häufig bombardiert mit Diäten, mit unterschiedlichen Ernährungsumstellungen, die eigentlich nichts anderes sind als eine Diät im Sinne von verbotene Lebensmittel, im Sinne von Schuldgefühle, wenn man bestimmte Dinge dann isst. Lebensmittel werden unter verteilt nach richtig, falsch, gut, schlecht. Und das führt eben dazu, dass wir seit den 90er Jahren einen extremen Anstieg zum einen an Essstörungen verzeichnen, zum anderen aber auch das Übergewicht in der Gesellschaft extrem zugenommen hat in den letzten Jahrzehnten. Und da ist eben ein Faktor, der auf jeden Fall damit reinspielt, die Diätmentalität, die extrem darauf Einfluss nimmt, wie wir mit Nahrung umgehen, wie wir Essen kategorisieren und von der wir auch aus Studien wissen, dass Diätverhalten eben ein ganz massiver Risikofaktor ist. Eigentlich ist ja der Hintergrund, dass wir versuchen, dadurch ein niedrigeres Körpergewicht zu erzielen, aber tatsächlich ist es so, dass 2/3 der Menschen, die Diät machen, langfristig gesehen danach mehr wiegen als davor. Insofern ist da der Fokus weg von der Ernährung ganz, ganz wichtig und hin zu einer intuitiven Ernährung.
Frau Busse, das, was Sie eben gesagt haben, das könnte vielleicht schon in so eine Richtung gehen, dass es sehr polarisierend ist, sehr schwarz-weiß denken, weil wir uns jetzt falsch ernähren und uns richtig ernähren sollen. Überdenken Sie das noch? Sehen Sie das noch ein bisschen anders, jetzt wo Sie die Position von Frau Tank gehört haben?
Ja, ich habe gedacht, wir sollten uns ja eigentlich streiten, aber ich glaube, diese beiden Perspektiven ergänzen sich eigentlich. Und eben in der O-Ton-Collage haben wir diese Stimme gehört. Ich habe gedacht, ich bin schuld, dass ich zu dick bin. Und das passiert ja genau paradoxerweise in unserer Gesellschaft. Also die Ernährungswissenschaftlerinnen, die sagen ja ganz klar, wir leben in einer fettmachenden Ernährungsumgebung. Obesogenic Environment heißt das so schön. Also die Umgebung, die Werbeplakate, die mehr als 15 Werbespots, die ein Kind durchschnittlich am Tag für ungesunde Lebensmittel bekommt, zugespielt auf Social Media, dieses soziale Umfeld, wo Süßigkeiten überall vorhanden sind, auf dem Weg zum Schulweg 20, 30 Plakate, die Tankstelle ist voll damit. Also wir haben eine Umgebung, die uns krank macht, die dann aber uns gleichzeitig, und da bin ich total bei Frau Tank, suggeriert, wir sind schuld, wenn da jetzt was schief geht und deshalb sind wir unter einem enormen Druck. Das ist eine ganz schwierige Situation, weil dann der Einzelne sozusagen unter dem Schulddruck steht, dass er nicht genug widerstehen kann, dass er eigentlich den ärztlichen oder den Schlankheitsidealen der Social Media folgen muss. Und dann kommt noch obendrein dazu, dass die Umweltwissenschaft sagt, ernähr dich anders, damit du das Klima schützt, damit du die Biodiversität schützt, damit die Moore wieder vernässt werden darfst, darfst du keine Moorkartoffeln essen. Das sind ja unfassbar viele Anforderungen, die auf den Einzelnen einprassen in, sagen wir mal, schwierigen Zeiten. Und deshalb denke ich, kann man da eigentlich nur rauskommen, indem man sagt, das ist eine politische Aufgabe und auch der Unternehmen, der Landwirtschaft, dass wir uns so umstellen, dass eine gesund machende Ernährung, die gleichzeitig dem Klima hilft und unserer Umwelt, den Ökosystemen, den Arten, dass die politisch vorgegeben wird, damit es für uns leichter wird. Und dann hätte man tatsächlich eine Win-Win-Situation. Die Bedingungen in dem Angebot, was auf uns zukommt, wäre so, dass das Gesunde für den Planeten und für uns leichter zu erreichbar wäre. Und wenn wir sozusagen diese Ernährungsumgebung anders gestalten, eben durch ein anderes Angebot, dann würde sich dieser furchtbare Druck auflösen, der im Moment es den Einzelnen so schwer macht.
Also der Staat nimmt uns den Druck. Ich bin da nicht so ganz sicher. Ich musste eben ein bisschen schmunzeln, weil es hat mich erinnert, was Sie auch gesagt haben, welche Motive die Menschen auch haben, ihre Ernährung zu ändern. An ein Bild von der schwedischen Comiczeichnerin Liv Strömquist. Man sieht da mehrere Menschen, die Rückenfit-Kurse besuchen, sich wegen des Klimas vegan oder ihrer Gesundheit wegen glutenfrei ernähren. Insgeheim tun sie das aber alle nur, um schlanker zu sein. Ist diese Darstellung aus Ihrer Sicht zu stark zugespitzt, Frau Busse?
Ach, ich finde das völlig egal, ob man sich klimafreundlich ernährt, weil man schlanker sein will oder weil man das Klima schützen will. Es kommt doch auf den guten Effekt dabei an. Das kann da ja jeder machen. Also ich glaube, wichtig ist auf der Ebene der Ernährungsumgebung, also wie gestalten Wirtschaft und Politik die öffentliche Beschaffung, die Kantinen, die Restaurants, welches Angebot ist da, dass es den Menschen leicht gemacht wird, eine Wahl zu treffen, die der Umwelt hilft und die uns selber gesund hält und die obendrein schmeckt. Und welche Motivation dahinter steht, das ist vielleicht eher was für die Ernährungspsychologie oder für Frau Tang. Aber ich glaube, wenn man diesen ungerechten Widerspruch auflöst, dass der Einzelne konfrontiert ist, bombardiert wird mit Werbung für ungesundes Essen, gar nicht erkennen kann, welche Art von Essen der Umwelt nützt und die ihn gesund hält. Wenn man das auflösen würde, dann hätte man beiderseitigen Nutzen. Und da würde ich jetzt gar nicht so in den Motivationen rumsuchen und sagen, du isst ja nur, weil du dünn werden willst, klimafreundlich. Wenn es beiden hilft, ist doch völlig in Ordnung. Das macht das Ganze dann auch ein bisschen leichter und weniger Probleme.
Ich meine, wir sehen ja gerade, dass wir nicht so richtig vorankommen, unsere Klimaziele einzuhalten. Deswegen macht es aus meiner Sicht schon Sinn, bei den Motivationen zu gucken. Und Frau Tank, ich habe bei Ihnen eben auch rausgehört, dass Sie einen Zusammenhang sehen zwischen Diäten und dem Thema Essstörungen.
Also ganz oft denken wir, wenn man sich gesund ernährt, viel Obst und Gemüse isst, dann ist man automatisch schlank und dann ist man automatisch gesund. Beziehungsweise wir setzen Schlankheit gleich mit Gesundheit. Und das, finde ich, ist auch neben dem, was Frau Busse gesagt hatte, dass es natürlich ein politisches Problem ist und auch das Klima ein Problem ist, finde ich, ist es auch ein gesellschaftliches Problem. Und zwar, dass Menschen, die eben nicht diesem Schlankheitsideal entsprechen, ganz häufig Diskriminierung ausgesetzt sind. In der medialen Darstellung beispielsweise, in Filmen, wie werden Menschen, die dick sind, dargestellt. So werden wir ja schon sozialisiert in unserer Gesellschaft. Also die ganze Gesellschaft ist sehr gewichtszentriert und verbindet das Gewicht eben ganz stark mit Gesundheit oder auch mit Krankheit. Und aber auch im Gesundheitssystem ist es eben so, dass dicke Menschen benachteiligt werden. Also dicke Menschen statistisch gesehen erhalten 38% weniger Zeit in der Exploration ihrer Symptome, wenn sie zum Arzt gehen beispielsweise, und erhalten als Maßnahmen dann häufig die Aufforderung, Diäten zu machen. Und so werden dann Symptome auch nicht erkannt, die vielleicht eigentlich dahinter stecken, oder Ursachen nicht erkannt, die hinter dem Problem stecken. Und das ist ein gesellschaftliches Problem, an dem wir auch arbeiten müssen, weil wir eben immer noch in unseren Köpfen haben, wenn man nicht diesem Ideal entspricht, hat man in unserer Gesellschaft immer das Gefühl, man passt irgendwie nicht rein, man gehört nicht dazu, man ist nicht gut genug. Und wenn wir über Gesundheit sprechen, müssen wir auch Gesundheit mehrdimensional denken, und zwar die mentale Gesundheit, die auch ebenso wichtig ist wie die körperliche Gesundheit. Und da ist eben, finde ich, auch noch nach wie vor, ich als Psychotherapeutin sehe das natürlich tagtäglich, dass die mentale Gesundheit in unserer Gesellschaft sehr, sehr wenig thematisiert wird nach wie vor.
Und inwiefern hängen denn Themen wie, ich versuche mich so zu ernähren, dass es dem Klima besser geht, dass es mir gesundheitlich besser geht, greift da vielleicht auf bestimmte Diäten zurück, inwiefern hängt das zusammen mit ja auch mentaler Gesundheit und so Themen wie Essstörungen? Frau Tank.
Es ist grundsätzlich so, dass eine restriktive Ernährung, also eine Ernährung, die geprägt ist von erlaubten und nicht erlaubten Lebensmitteln oder der Kategorisierung von gesund und ungesund, die auch häufig stattfindet.
Also das, was Frau Busse eben ja auch vorgeschlagen hat, dass das staatlich stärker reguliert werden soll.
Genau, also wenn eben sobald Verbote da sind oder sobald Lebensmittel eine Wertigkeit erhalten, also so eine Moralisierung von Essen, das ist gut, das ist schlecht, das ist gesund, das ist ungesund, es ist automatisch so, dass das dann auch mit Schuldgefühlen bei Menschen einhergeht, die dann vermeintlich ungesunde Lebensmittel essen oder vermeintlich ja nicht so gute Lebensmittel zu sich nehmen. Und wir wissen auch alle wahrscheinlich, dass Verbote auch nochmal dazu führen, dass das besonders reizvoll ist, das Lebensmittel dann zu konsumieren. Also in meiner Arbeit mit Betroffenen von Essstörungen ist es zum Beispiel so, dass diese Kontrolle, die Sie eben angesprochen hatten, Herr Unger, die spielt da nämlich auch ganz zentral mit rein, weil wir alle haben nur eine gewisse Kapazität an Kontrolle zur Verfügung. Und wenn das eben aufgebraucht ist, dann holt sich der Körper das irgendwann. Wenn ich mir jetzt ganz lange bestimmte Dinge verbiete, sei es jetzt irgendwie Fastfood oder Süßigkeiten, Zucker, Kohlenhydrate, was auch immer, ne, da gibt es, die Liste ist lang an vermeintlich ungesunden Dingen. Das führt dann oftmals dazu, dass gerade dadurch Heißhungeranfälle entstehen und genau diese Lebensmittel, die vorher vermeintlich verboten sind, nicht gut sind, ungesund sind, dann in Mengen konsumiert werden. Das heißt, das kann nicht die Lösung sein, mir viele Lebensmittel zu verbieten, weil wir eben wissen, dass dadurch im Prinzip das Gegenteil eintritt, und zwar, dass dann in Mengen genau das konsumiert wird im Rahmen eines Essanfalls beispielsweise. Deswegen vertrete ich die Ansicht, und das ist auch in vielen Studien nachgewiesen worden, dass durch intuitive Ernährung, das heißt wirklich zu lernen, was brauche ich eigentlich gerade, was sagt mir mein Körper, worauf habe ich Appetit, überhaupt wieder den Zugang zu den eigenen körperlichen Bedürfnissen zu erfahren, dass dadurch sich auch das Essverhalten normalisiert im Sinne von, es gibt keine Verbote mehr, deswegen hat das auch nicht mehr diesen Reiz, dass ich mir das jetzt unbedingt in Mengen zuführen muss. Und dadurch kann ich mir das theoretisch ja jeden Tag erlauben. Und dann ist es nicht mehr mit diesen Heißhungeranfällen verbunden und führt darüber hinaus auch zu einer höheren Lebensqualität, die sich dann auch daran messen lässt, dass weniger depressive Symptome auftreten, weniger Essstörungen, weniger essgestörtes Verhalten auftritt und dass das das Ziel sein muss.
Frau Busse, Sie haben eben angesetzt.
Ja, genau. Ich würde da nämlich sehr, sehr gerne diesen Scheinwiderspruch von wegen Verbote machen, das sozusagen extra attraktiv und so. Das hört sich ja so an, als könne man jetzt eben nicht noch obendrein mit so Anforderungen, ist so, damit es dem Klima nicht schadet und so kommen. Also ich glaube, auf dieser psychologischen Ebene gehe ich voll mit, kann ich mir gut vorstellen, was Sie beschreiben, dass man nicht sozusagen sagen, das darfst du nicht, das darfst du, und das dann so ein verkrampftes Verhältnis zum Essen bringt. In der Ernährungspsychologie finde ich das, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man die Schuld für ungesunden Zustand oder so von dem Einzelnen wegnimmt. Gleichwohl löst das ja dann nicht das Problem, weil Frau Tank, Sie sagen ja dann, man soll sozusagen ein entspanntes Verhältnis zum Essen finden. Das ist aber ganz schwer, wenn man in einer Umgebung ist, die einem immer sagt, nimm den Schokoriegel, trink irgendwie so einen Energy-Drink, damit du dich gut fühlst.
Also diese,
man kann
die,
ja
oder
nicht
jene
entspannt.
Diät. Mhm.
Ja.
Das kommt ja auch
ja,
dazu.
Ja, es gibt ja diese schöne Studie, dass man Kindergartenkindern eine große Auswahl an Lebensmitteln geboten hat und dass die dann ohne sozusagen groß was zu erklären und dass die sich vielleicht am Anfang auf die Zuckersachen stürzen und dann irgendwann aber sich selber einpendeln auf, ich höre auf meinen Körper, ich bin ja noch nicht so belastet mit diesen ganzen Erwartungen der Gesellschaft an mein Essen, und dass sie sich dann instinktiv dann das holen, was sie brauchen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen, dass jeder Mensch die Chance dazu haben muss, das zu tun, was Frau Tank vorschlägt, nämlich auf den Körper zu hören, sich das zu nehmen, was der Körper braucht, was dann auch gesund ist. Aber dazu braucht es eine Umgebung, in der diese gesunden Lebensmittel überhaupt erst angeboten werden. Und diese Umgebung, das sagt ja die Ernährungswissenschaft, diese haben wir eben gerade nicht, sondern wir haben eine Umgebung, die uns immerzu animiert, dass wir uns krank ernähren, weil wir gar nicht die Auswahl haben. Wenn wir stoppen an der Tankstelle, können wir uns nicht ein Vollkornbrot mit einem gesunden Aufstrich kaufen. Da gibt es nur die Auswahl zwischen Chipstüte A, B, C, D und dem Schokoriegel A, B, C, D. Wenn ich von Anfang an meiner Kindheit auf künstliche Aromen und sehr hohen Zuckergehalt und hohen Salzgehalt in salzigen Sachen trainiert werde durch die Industrie, habe ich gar nicht die Chance, einen Geschmack zu entfalten und die Vielfalt der gesunden Lebensmittel, der Geschmäcker von Thymian bis Erdbeere mit diesen Hunderten von Aromakompositionen, die es in der Natur gibt, überhaupt zu lernen. Und deshalb glaube ich, dass diese industrielle Ernährung uns quasi systematisch abtrainiert, das zu tun, was Frau Tank vorschlägt, nämlich auf unseren Körper zu hören und die richtigen Lebensmittel zu finden.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir gehen hier gerade, oder Sie beide gehen hier aber auch gerade von fast schon utopischen Umständen aus. Also Sie stellen ja nicht weniger als die Systemfrage. Das ganze Wirtschaftssystem, das ganze Bildungssystem wird komplett umgestellt und dann sind wir alle gesund. Laut Empfehlung der WHO liegt unser Zuckerkonsum weit, weit über dem, was gesund wäre. Und Zucker ruft Krankheiten wie Fettleber und Diabetes hervor. Das Deutsche Diabeteszentrum geht von einem Anstieg der Typ-2-Erkrankungen bis 2040 um 77% aus und jeder Sechste in Deutschland stirbt an Folgen von Diabetes Typ 2. Da frage ich mich doch, ob das nicht alarmierend ist, ob wir nicht quasi auch innerhalb dieses Systems was ändern sollten, Frau Tank, an unserer Ernährung.
Super viel Zucker ist definitiv nicht gesundheitsförderlich. Da bin ich voll bei Ihnen. Und die WHO empfiehlt ja nicht nur was in Bezug auf Zucker, sondern was die WHO auch auf jeden Fall empfiehlt, ist ein Verhalten in Bezug auf Bewegung. Und zwar wissen wir auch aus Studien beispielsweise, dass das Bewegungsverhalten, das Sportverhalten, wenn wir uns die Sterblichkeit angucken, wenn man da in großen Meta-Analysen schaut, dann ist es so, dass Bewegung und Sport viel relevantere Faktoren sind als die Ernährung. Also dass Menschen, die beispielsweise dick sind, sich aber regelmäßig bewegen, viel Sport machen, eine gute kardiovaskuläre Fitness haben, die gleiche Sterblichkeitsrate aufweisen wie Menschen, die schlank sind und auch genauso viel Sport machen. Also, dass wir da eher dahin gucken, was sind gesundheitsförderliche Verhaltensweisen? Weil das Gewicht ist kein Verhalten. Das Gewicht ist etwas, was sich durch ganz viele unterschiedliche Faktoren verändert, beeinflussen lässt, was wir gar nicht so voll in unserer Hand haben, wie wir das vielleicht denken. Man denkt immer, das Gewicht lässt sich nur durch Ernährung und Bewegung verändern. Das stimmt aber nicht. Da zählen ganz, ganz viele Dinge mit rein, wie zum Beispiel Vorerkrankungen, wie zum Beispiel Schlaf, wie schlafe ich, Diskriminierungserfahrungen, Armut, also in welcher Umgebung werde ich groß. Das sind viele Dinge, die wir nicht aktiv verändern können. Deswegen ist das Verhalten als Indikator für Gesundheit zu nehmen viel praktikabler. Und da sehen wir eben auch aus Untersuchungen, dass es gesundheitsförderliche Verhaltensweisen gibt, die dann dazu führen, dass dicke Menschen dann genauso eine hohe Mortalitätsrate aufweisen wie schlanke Menschen, wenn eben diese gesundheitsförderlichen Verhaltensweisen umgesetzt werden. Und die kann ich ja kurz einmal nennen, welche das sind. Und zwar wäre das zum einen, was Sie gerade auch gesagt hatten, Frau Busse, eben fünfmal am Tag Obst und Gemüse essen, also die Ernährung spielt damit rein, aber nicht, das darf ich nicht mehr, sondern eher da will ich hin, also den Fokus darauf zu legen. Das zweite ist die Bewegung und zwar mindestens 150 Minuten, wie die WHO das auch sagt, pro Woche mich moderat zu bewegen. Ne? Weil wie ich das mache, es muss kein Hochleistungssport sein, es können auch Spaziergänge sein. Ja. Ganz genau, es kann Gartenarbeit sein, was auch immer, Hausarbeit ist auch eine Form der Bewegung. Also das regelmäßig an den Tag zu legen. Das dritte wäre moderat oder kein Alkohol zu konsumieren. Und das vierte gesundheitsförderliche Verhalten wäre eben nicht zu rauchen. Und da hat man in einer lang angelegten Studie über insgesamt 170 Monate gesehen, dass wenn diese vier gesundheitsförderlichen Verhaltensweisen, die ich gerade aufgezählt habe, regelmäßig eingesetzt werden, dass dann das Gewicht keinen Einfluss mehr auf die Gesundheit hat.
Zucker spielt darin keine Rolle.
Ich habe
genau.
Okay.
Na, Frau Busse, die Diabetologen sagen, das spielt schon eine Rolle. Genau, ich würde das gerne nochmal aufziehen auf eine gesellschaftliche Ebene. Denn wir können ja nicht nur jetzt den einzelnen Leuten sagen, mach diese vier Dinge. Das ist ja unter bestimmten Bedingungen, wenn man in einer guten, gesunden Umgebung lebt, ist das ja natürlich viel einfacher, als wenn man unter Stress enormer Armut, lange Arbeitslosung ist. Deshalb glaube ich, dass man den Einzelnen sagen kann, halte dich an die vier Dinge. Und wenn du das nicht machst, bist du aber wieder schlecht. Das ist ja genau das, was wir vermeiden müssen. Denn wir brauchen diesen Fokus. Und jetzt bin ich wieder beim Systemwechsel. Wir brauchen eine Stadtplanung, die es ermöglicht, dass die Leute sicher mit dem Fahrrad fahren können. Dann ist das automatisch in den Alltag integriert, dass sie sich bewegen, weil sie es können. Und wenn man in einer schönen Villengegend wohnt, ist ist es easy. Und wenn man in einer stickigen, dreckigen Stadt mit Feinstaub in der Innenstadt wohnt, dann ist es eben schwer zu sagen, ach, beweg dich doch einfach. So, und deshalb müssen wir weg von dieser individuellen Ebene auf eine gesellschaftliche. Und wenn wir sagen, wir wollen gesund bleiben, so im Sinne der WHO, die sagt ja nicht, gesund ist Abwesenheit von Krankheit, sondern gesund sein ist, wie sie gesagt hat, mentale Gesundheit, gesunde Ernährung, aber auch eine gesunde Umwelt. Das gehört dazu bei der WHO. Und wenn wir da anfangen, dann finde ich dieses Modell von der Planetary Health Diet, war ja auch schon erwähnt in der Collage, ein super gutes Zielbild. Und wenn man
sagen Sie kurz noch, was man darunter versteht.
Ja, ja, wollte ich gerade erklären. Und dann sind wir wieder beim Systemwechsel. Wir kommen da nicht drum. Und der Klimawandel zwingt uns eh, einen Systemwechsel zu denken. Weil im Moment läuft es alles vor die Wand. Und das wollen wir ja schließlich nicht. Die Planetary Health Diet ist sozusagen das Ergebnis von einer Forschung von Ernährungswissenschaftlern und Erdsystemforschern, Klimaforschern, Biodiversitätsforschern, die sich alle zusammengesetzt haben und sich gefragt haben, wie müssen wir uns eigentlich ernähren, wenn bis zu 10 Milliarden Menschen auf der Welt so essen sollen, dass der Globus dabei, der Planet, die Erde dabei nicht kollabiert, sondern auch in gesunden Ökosystemen bleibt. Also, dass es der Erde gut geht, den Tieren, den Pflanzen und den Menschen. Wie kann man das zusammenbringen? Und das schöne Ergebnis ist, es ist möglich, dass wir so viele sind, uns gesund ernähren, uns lecker ernähren und trotzdem die Erde nicht zerstören dabei. Und dann kommt da eine Ernährung raus, die ist nicht vegan, die enthält ganz, ganz wenig Fleisch, die enthält ganz viele Hülsenfrüchte und ganz viel frische Lebensmittel, ganz viele Nüsse, ganz viele Beeren, ganz viele regional produzierte Lebensmittel, eine sehr pflanzenreiche, leckere, vielfältige Ernährung. Und das Schöne ist, wenn man jetzt sozusagen das wirklich umsetzen könnte, wäre das auch eine riesige Chance für die Landwirtschaft. Im Moment sind Landwirte und Landwirte gezwungen, große Mengen Zucker, Weizen, Mais, also homogene Massen für die Produktion der Ernährungsindustrie zu produzieren. Also diese Grundbausteine, aus denen dann der ganze Süßkram produziert wird. Und wenn man sagen würde, du Landwirt in der Nähe der Stadt kriegst dir und die Menge Geld, um dieses frische Gemüse an die Kitas und Schulen zu liefern, dann könnte man daraus ein Ernährungssystem basteln, was den Landwirten helfen würde und weniger sozusagen Tierfabriken, dafür aber mehr Weidetiere. Das könnte unseren Ökosystemen helfen, es könnte der Landwirtschaft, auch den Lebensmittelhandwerkern helfen und es wäre dieses gesunde, wenig problembehaftete Essen, was überall verfügbar wäre. Und das wäre eine schöne Landschaft mit sauberem Wasser, mit vielfältigen Pflanzen und wir würden uns automatisch gesünder ernähren, weil wir umgeben wären von gesunden Essensangeboten und müssten uns alle diese Sorgenfragen gar nicht so stellen. Ich finde, das ist eine wunderschöne Vision und wenn wir daran alle gemeinsam arbeiten, können wir so viel dabei gewinnen und deshalb würde ich mir wirklich mehr Werf in der Politik wünschen, dass man sich dafür einsetzt und das aufbaut.
Werf haben Sie beide auch gezeigt, allerdings nicht im Streiten, dafür im gemeinsamen Visionieren. Am Ende der Streitkultur, auch wenn es bei Ihnen mehr Kultur als Streit war, haben Sie beide noch die Gelegenheit, vielleicht kurz in sich zu gehen und sich zu überlegen, was haben Sie von der jeweils anderen Position oder aus dem Gespräch mitgenommen? Dafür würde ich Ihnen gerne jetzt noch mal kurz Zeit geben. Und ja, wer zuerst schon weiß, kann sprechen.
Ja, dann fange ich mal an, weil Frau Busse ja gerade aufgehört hatte. Also ich finde, es war ein sehr bereicherndes Gespräch. Ich habe von Frau Busse jetzt auch noch mal mitgenommen, vor allem noch mal diesen Klimaaspekt in Bezug auf gesunde Ernährung, dass ja auch immer das Klima da noch mit reinspielt. Das hatte ich jetzt noch nicht so in der Form auf dem Schirm. Und was meine Vision wäre in dem Ganzen, dass die intuitive Ernährung letztendlich auch, wie können wir die klimafreundlich gestalten und wie können wir unser Umfeld so ändern, dass es auch möglich ist, dass wir wieder mehr auf unsere Intuition hören, auf unseren Körper hören und weniger beeinflusst sind von irgendwelchen Werbungen, von Körperbildern, die uns überrepräsentiert werden. Also weg von dieser Verbots- und Diätkultur hin zur Intuition und zum Klimaschutz.
Und Sie, Frau Busse, was haben Sie aus den Gesprächen mit mir und Frau Tank mitgenommen?
Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, wenn man jetzt politisch daran geht, diese Planetary Health Diet zu gestalten, also eine gesunde Ernährung für den Planeten und für die Menschen, dass man dann beim Konzeptionieren Leute wie Frau Tank mit dazu nimmt, die diese individuelle Problematik ganz gut kennen, dass nämlich die Schuld und diese Probleme auf Menschen abgeladen werden, die dann verzweifelt versuchen, unter widrigen Umständen gesünder werden und dafür immer kranker werden, dass man das, glaube ich, zusammendenken muss, dass die Psychologen und die Ernährungstherapeuten, dass die einfach mit in das Gestalten eingebunden werden, damit man das besser und leichter machen kann, dass wir uns intuitiv gesundheitsfreundlich und klimafreundlich ernähren, ohne dass wir das irgendwie als eine Verbotskultur verstehen, sondern eher, dass wir so eine positive Vision haben. So sollte es sein, so schmeckt es lecker, so fühle ich mich gut und so tue ich auch was Gutes für die Umwelt.
Vielen Dank Ihnen beiden. Das war auch schon die heutige Streitkultur zur Frage, sollen wir unsere Ernährung umstellen? Eben gehört mit der Publizistin Tanja Busse und der Psychologin Julia Tank. Hier folgt gleich die Sendung Kultur heute. Am Mikrofon für Sie, Kolja Unger. Vielen Dank fürs Zuhören.